M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Armut ist weltweit ein ziemlich großes Thema. Insgesamt leben knapp 9,4% der Weltbevölkerung in absoluter Armut. Was bedeutet, dass sie pro Tag weniger als 1,90 Dollar zur Verfügung haben. Meistens liegt der Fokus bei diesem Thema aber vor allem auf Ländern in Afrika oder Lateinamerika. Aber auch in Deutschland ist das Ganze leider ein Thema. Mein Name ist Elisa Fabich und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge M94.5 to go und dem Thema Kinderarmut in Deutschland. 2019 galten in Deutschland knapp 15,9% der Bevölkerung als armutsgefährdet. Das bedeutet, dass sie weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Diese 60% des mittleren Einkommens sehen bei Alleinstehenden so aus. Sie haben knapp 1.074 Euro pro Monat netto zur Verfügung, also um die Miete zu bezahlen, um Lebensmittel zu bezahlen, Körperhygiene und so weiter. Besonders bei erwerblosen Personen ist diese Situation aber nochmal viel dramatischer, denn knapp 54% von ihnen waren im Jahr 2019 armutsgefährdet. Neben den Erwachsenen betrifft diese Situation der Armutsgefährdung aber auch ganz konkret Kinder und Jugendliche. Und bei ihnen ist diese Situation sogar leider auch ziemlich dramatisch. Um dieses ganze Thema von Kindern und Jugendlichen und Armutsgefährdung nochmal ein bisschen besser einordnen zu können und um mir das auch erklären zu lassen, habe ich mit Ekin Deligöz gesprochen. Sie war und ist auch jetzt in der aktuellen Legislaturperiode wieder Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und seit letztem November auch kinder- und familienpolitische Sprecherin für ihre Fraktion im Bundestag. Hallo Frau Deligöz, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, in Deutschland gelten Menschen als armutsgefährdet, die über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügen. Kinder haben ja kein Einkommen. Wie genau definiert sich denn dann der Begriff Kinderarmut eigentlich?
Wenn wir über Armut reden, müssen wir auch über etwas sehr Subjektives reden, gerade wenn es um Kinder geht. Manchmal ist es ein Stift, manchmal ist es die Teilhabe an einem Schwimmbadbesuch, an einem Kinobesuch oder der Kindergeburtstag, der ausfällt oder woran man nicht teilnehmen kann, weil das Geschenk nicht finanzierbar ist oder. Das heißt, Armut ist auch immer etwas Relatives und hat viele, viele Gesichter, die sich ausdrücken können. Und ja, und manchmal ist es einfach die Winterjacke oder die regenfesten Stiefel.
Sie haben ja gerade schon ganz gut gezeigt, dass es ganz verschiedene Punkte geben kann, anhand derer man eben Armut definieren kann und dass das Ganze auch immer eine Frage von subjektiver Sicht und Einschätzung ist. Gibt es denn trotzdem eine konkrete Zahl, wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland von solchen Situationen betroffen sind?
Ja, wir reden darüber, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Diese Definition hat sich jetzt in der Wissenschaft und auch in den politischen Debatten immer wieder wiederholt, plus minus, aber eigentlich, und das ist das Traurige, bleibt diese Zahl seit Jahren ein Dauerzustand. Da bewegt sich auch relativ wenig. Das heißt, all das, was bisher unternommen wurde, reicht nicht aus, um Armutsspiralen zu durchbrechen. Das heißt, Armut ist etwas Vererbtes von den Großeltern zu Eltern, von den Eltern zu Kinder. Und diese Dauerschleifen, die müssen wir durchbrechen. Das ist Armutspolitik.
Jedes fünfte Kind ist ziemlich viel, wie ich finde. Wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, meine alte Klasse mit so 30 SchülerInnen, dann sind das ja doch von diesen 30 sechs Kinder. Wie kommt es denn zu dieser Situation überhaupt, dass es doch so viele Kinder in Deutschland sind, die so aufwachsen? Kann man das irgendwie grob zusammenfassen?
Naja, natürlich ist die Ursache von Armut erstmal an erster Stelle Arbeitslosigkeit. Hartz IV oder ALG II und das dann als Dauerzustand in einer Familie verfestigt Armut. Und dann kann man nochmal einen Schritt zurückkommen. Wer wird in Deutschland primär langzeitarbeitslos? Das hat auch sehr viel mit Bildung zu tun. Haben Sie eine gute Ausbildung, eine Qualifikation, eine Weiterbildung, ist die Chance derzeit sehr gut in Deutschland auch einen gut bezahlten Job zu finden. Haben Sie all das nicht, ist die Chance nicht so gut. Die Frage ist, was führt dazu, dass manche Menschen langzeitarbeitslos sind, lange in sozialen Systemen verhaften und wie kriegen wir das durch entsprechende Unterstützung und Maßnahmen durchgebrochen. Und deshalb reden wir, wenn wir darüber reden, Armut zu überwinden, immer über zwei Instrumente. Das eine ist die materielle Sicherheit, das andere ist aber auch die immaterielle Förderung und dazu sind Einrichtungen, gerade bei Kindern wie Kindergarten, Kinderkrippe, Ganztagsschule sehr, sehr essentiell.
So viel also erstmal zu den groben Eckdaten rund um das Thema Kinderarmut in Deutschland. Wie in dem Interview mit Ekineli Götz gerade aber schon angeklungen ist, ist neben der materiellen Förderung, also diesem Beispiel, das sie bringt von wetterfester Kleidung und warmen Winterschuhen, auch die immaterielle Förderung wahnsinnig wichtig. Also ja, soziale Kontakte, Fußballvereine, also Sport oder sonst, dass Kinder einfach so sich entwickeln können, unabhängig von materiellen Dingen. Ein Projekt, das sich genau diese Förderung zur Aufgabe gemacht hat, ist die Arche. Und genau aus diesem Grund habe ich mir die Arche hier in München einfach mal einen Tag lang angeschaut und bin ein bisschen mitgelaufen und habe erlebt, was da so passiert. Es ist ein Freitag im November. Ziemlich grau, ziemlich kalt. Ich fahre mit der U3 bis zur Endstation nach Moosach. Denn ich bin auf der Weg zur Arche. Arche was? Ja, genau dahin. Die Arche, eigentlich die Arche Christliche Kinder- und Jugendstiftung, wurde 1995 von Pastor Bernd Siegelkoh in Berlin-Hellersdorf gegründet. Sie setzt sich heute an insgesamt 27 Standorten in ganz Deutschland für Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen ein und seit 2006 auch hier in München-Moosach. In Moosach angekommen geht es mit dem Bus noch weiter bis zum am Hartmannshofer Bächel 52. Von außen sieht das Gebäude ziemlich unscheinbar und klein aus. Ganz anders, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Eine braune Holzfassade, ein gepflasterter Weg zum Eingang. Nur ein buntes Schild mit dem Schriftzug Arche gibt einen Hinweis darauf, was sich hier befindet. Micha, einer der Mitarbeiter, der mir die Tür öffnet, empfängt mich gleich herzlich, macht mir einen Kaffee und führt mich einmal durch das ganze Gebäude. Und schnell merke ich, dass alles ist gar nicht so klein, wie es von außen aussieht. Im Gegenteil. Das Erdgeschoss ist komplett für die Kinder. Es gibt einen Spieleraum, einen Raum direkt neben der Küche, wo immer zusammen gegessen wird und einen Hausaufgabenraum, in dem die Kinder unter anderem von Ehrenamtlichen Nachhilfe bekommen können. Im ersten Stock sind normalerweise alle Jugendlichen. Es gibt eine Bar, eine Playstation, einen Kicker und bald soll sogar noch ein Tonstudio dazukommen. Jetzt, um kurz nach 12, ist es aber noch ziemlich ruhig und ausgestorben. Alle Kinder und Jugendlichen sind ja noch in der Schule, wie mir Micha dann erklärt. Deshalb setze ich mich erstmal mit Larissa Rauter zusammen. Sie ist die Leiterin der Arche München-Moosach und erklärt mir erstmal ein bisschen, worum es hier eigentlich so geht. Hey Larissa, erstmal mega schön und vielen Dank, dass ich da sein darf. Bei euch hier in der Arche in Moosach geht's ja vor allem um Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche. Was sind denn dann so die konkreten Inhalte, kann man eigentlich sagen, von eurer Arbeit? Wie versucht ihr diese Chancengleichheit irgendwie herzustellen, zu erreichen?
Also einmal ist so, dass uns besuchen einmal Kinder und Jugendliche, die einfach in ihrem Alltag vor deutlich schwierigeren Herausforderungen stehen als andere Gleichaltrigen, die einfach nicht auf der Sonnenseite des Lebens groß werden. Und wir versuchen, bei uns ist alles kostenlos im Haus. Das heißt, die Kinder bekommen jeden Tag eine kostenlose warme Mahlzeit. Wir haben eine Schatzkiste, wo sich die Kinder Kleidungsstücke raussuchen dürfen. Wir haben einen Hausaufgabenraum, wo sie ein kostenloses Bildungsprogramm bekommen. Nachhilfe, Leseförderung, alles in die Richtung. Und es ist letztendlich so, dass wir haben Montag bis Freitag geöffnet. Um 13 Uhr kommen dann die Kinder. Wir starten dann erstmal mit Mittagessen. Es gibt einige Kinder auch hier in München, die ohne eine Mahlzeit aus dem Haus gehen, wo die Eltern entweder so mit sich selber beschäftigt sind oder die Zeit auch nicht haben, weil sie vielleicht 4 oder 5 Jobs haben, aber halt im Niedriglohnsektor, um ihre Familie auch zu ernähren. Und die Kinder kommen zu uns um 1, wir essen zusammen mit denen zum Mittag und versuchen da so ein bisschen das kulturelle Gut weiterzugeben, ne, dass man als Familie auch zusammen am Tisch sitzt, weil es für manche einfach nicht selbstverständlich ist. Danach geht's zu den Hausaufgaben, die kommen hier an, machen ihre Hausaufgaben. Ich habe das Glück, dass ich eine Vollzeitkraft hier habe im Hausaufgabenraum und danach geht's an Spielen und generell ist so, dass wir halt im Alltag versuchen, die Kinder fit fürs Leben zu machen, die Stärken von den Kindern zu erkennen und sie in ihren Stärken auch zu fördern und zu fordern. Und das passiert in Folge von den Programmen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel ein Kochprojekt, wo die Kinder mitmachen können und beigebracht bekommen, wie kann ich mich kostengünstig und gesund ernähren, Wir haben die Kinderparty, so mein persönliches Highlight. Da findet eine, Anführungszeichen, eine Party statt. Das heißt, da sitzen dann bis zu 60 Kinder in einem Raum drin. Es gibt zwei Gruppen und wir haben über 5 Wochen ein Oberthema, Überthema quasi, sei es Hygiene oder Thema Freundschaft. Und meine Kolleginnen sind super kreativ. Die schreiben dann Theaterstücke quasi dazu und versuchen den Kindern in Form von einem Theaterstück, sei es, dass sie sich selber verkleiden oder ein Handpuppenspiel machen, beizubringen oder mitzugeben, hey, es ist wichtig, dass du dir zweimal am Tag die Zähne putzt oder es ist wichtig, dass du deinen Freund nicht belügst oder beklaust. Und dann wird jeden Dienstag eine Message weitergegeben und spielen Spiele dazu, es werden Lieder gesungen und es ist ein riesengroßes Fest und es ist super cool zu sehen, wie die Kinder da drin sitzen und gebannt zuhören und drauf kommen, ah ja krass, ne, das reicht nicht aus, wenn ich mir morgens die Zähne putze, das sollte ich vielleicht mal öfters machen. Genau, ansonsten machen wir viel geschlechterspezifische Arbeit. Das heißt, wir haben Boys and Girls Only Projekte. Wir fahren auch einmal im Jahr ins Mädchencamp und in Jungscamp, da schauen wir, dass die einmal mal rauskommen. Und am Freitag ist bei uns immer Großgruppenaktion. Das heißt, da finden dann irgendwelche Quiz statt oder Schlag den Mitarbeiterinnen. Immer am Ende des Freitags ist bei uns Geburtstagsparty für alle Kinder, die in dem Monat Geburtstag hatten. Und das ist uns super wichtig, weil einfach den Kindern, dass wir den Kindern mitgeben, hey, du bist wertvoll, du bist gewollt, weil in vielen Familien findet es nicht so statt. So, das heißt, wir haben Eltern, die vergessen den Geburtstag von ihrem Kind oder die haben keine finanziellen Mittel, um einen Kindergeburtstag durchzuführen. Weil klar, wenn ich jetzt 4 Freundinnen von meinem Kind einladen sollte, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mein Kind auch dort eingeladen wird. Und dann muss ich ja wieder Geschenke kaufen. Und das ist bei manchen Familien einfach finanziell nicht drin. Und uns ist es super wichtig. Und ansonsten ist es so, dass wir Ferienprogramm haben. Das heißt, wir machen Ausflüge. Das heißt, dass wir auf den Bauernhof fahren oder verschiedene Berufsgruppen vorstellen oder auch einfach mal ins Schwimmbad gehen. Das sind auch ein Highlight für die Kids. Und wir fahren mit den Kindern einmal im Jahr ins Kindercamp. Das ist dann meistens im August. Und das ist für viele Kinder die einzige Möglichkeit, dass sie überhaupt mal rauskommen aus München. Wir haben auch hier in München einen Jugendbereich. Der ist dann von 12 bis 18 Jahren. Da ist es vom Programm ähnlich, bloß halt auf einer anderen Ebene letztendlich, mehr jugendgerechter. Und da liegt der Fokus dann darauf, die Jugendlichen fit für den Abschluss zu machen und die in eine Ausbildung reinzubekommen. Auch mit denen fahren wir ins Jugendcamp einmal im Jahr. Und da waren wir 2019 in Kroatien. Das war das erste Mal, dass wir im europäischen Ausland quasi waren. Außereuropäischen Ausland. Nee, im europäischen Ausland waren. Und das ist dann auch für uns ja spannend, ne, als wir die Anmeldung verteilt haben, wenn dann ein 16-Jähriger dasteht und plötzlich Pipi in den Augen kriegt, weil er nicht gedacht hat, dass er irgendwann mal ans Meer ins Ausland kommt und es für ihn das erste Mal ist. Und als wir dort waren, die strahlenden Augen zu sehen, es war für die eine komplette Überforderung, weil das erste Mal im Ausland, am Meer, dann auch noch Zelten. Wir haben jeden Tag super viele erlebnispädagogische Programmpunkte initiiert. Das heißt, wir waren wandern, Mountainbiken, Kajakfahren auf dem Meer. Das ging dann so weit, dass sie am dritten Tag um 5 schon schlafen wollten, weil die einfach so fertig waren. Das Coole dabei ist aber, dass die profitieren mega stark von dieser Zeit. Das ist auch jetzt noch so, dass sie davon berichten und sich zurückerinnern und die zehren da echt lang quasi davon. Und ansonsten ist so, dass wir viel Elternarbeit auch machen. Das heißt, dass wir einmal im Monat haben wir ein Elternfrühstück, wo wir mit den Müttern und Vätern quasi zum Frühstücken, gibt's dann immer einen Fachinput, sei es zum Thema, wie ist der Medienumgang oder worauf muss ich achten, gewaltfreie Erziehung, wie kann ich mein Kind stärken und unterstützen, inwieweit ist es wichtig, dass mein Kind ein Pausenbrot bekommt. Genau, das passiert da. Wir haben auch Elterntrainings, dass wir über 4-5 Wochen eine Reihe haben zum Thema, also beispielsweise zum Thema Emotionen, wo die Eltern einfach so ein bisschen hören, was sind denn Emotionen, welche Emotionen hat denn mein Kind und wie kann ich darauf vielleicht auch reagieren. Oder auch zum Thema Achtsamkeit, jetzt gerade in der Corona-Zeit, haben wir dazu ziemlich viel gemacht. Ansonsten ist auch so, dass wir die Eltern zu Behördengängen begleiten oder in anderen Prozessen beraten zur Verfügung stehen. Genau, und wir bieten auch in den Ferien ab und zu Familienausflüge an, weil wir halt einfach stärken wollen, die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern. Wir haben jetzt seit 2 Jahren haben wir auch die Männerarbeit hier aufleben lassen. Das ist so eine Herzensangelegenheit von uns, weil ganz viele Väter sind so ein bisschen omnipräsent. Das heißt, wir sehen sie fast nicht. Wir kennen sie auch. Manche kannten wir damals noch nicht so richtig. Aber das sind die, die in den Familien gesagt haben, das Kind darf mit ins Camp fahren oder das Kind darf nicht mit ins Camp fahren, so. Und mein Kollege macht jetzt die Männerwirtschaft. Die treffen sich dann auch regelmäßig abends, und kochen oder grillen. Und da geht's eigentlich eher vom Thema darum, wie kann ich meine Frau unterstützen? Wie kann ich ein guter Vater sein? Was heißt es, ein guter Vater zu sein? So, weil wir halt auch festgestellt haben, ne, bei einigen von unseren Kindern ist das Männerbild super negativ besetzt, weil die halt die Rolle als Mann nur so kennen, ne, dass der Vater entweder nicht da ist oder dass er halt laut ist oder halt auch manchmal Gewalt ausübt so. Und sie kennen es halt nicht, dass, oder manche kennen, ich sage mal manche, ne, nicht alle, ist auch nicht überall der Fall, aber manche kennen halt nicht, dass Väter eigentlich cool sein können, ne? Dass Männer richtig cool sind und die sich mit ihrem Kind beschäftigen, weil sie Fußball spielen gehen oder vielleicht mal am Wochenende ins Zoo oder so. Und da ist uns das wichtig, dass wir die Väter da auch unterstützen in ihrer Rolle.
Du hast ja jetzt schon gesagt, eben Kinder und Jugendliche, also dass ja auch so ein bisschen getrennt ist. Wie alt sind die denn und wann ist vor allem diese Trennung quasi zwischen du bist kein Kind mehr, sondern eben du fährst jetzt zum Beispiel mit nach Kroatien oder so?
Also bei uns ist so, wir haben einen Kinderbereich, der ist von 5 bis 12, maximal 13 Jahren. Mit 12 Jahren haben sie einen Probemonat oben im Jugendbereich. Dann wird geschaut, inwieweit ist das Kind, der junge Jugendliche, schon so weit, dass er oben, dass es oben einfach packt. So, gerade manche Kinder brauchen in dem Alter noch ein bisschen mehr Struktur. Dann empfehlen wir eigentlich nochmal, dass das Kind ein Jahr im Kinderbereich bleibt. Wenn wir merken, okay, der packt es, es läuft, dann können die auch direkt in den Jugendbereich und spätestens mit 13 müssen sie dann hoch. Und dann geht der Jugendbereich bis 18. Und das Spannende ist aber auch, dass jetzt, wir sagen dann nicht, wenn alte Jugendliche, die jetzt 22 sind, kommen, hey, du musst jetzt draußen bleiben, ne, weil die Altersgrenze ist einfach 18, sondern die gerade Jugendliche, die wir schon seit klein auf kennen, die dürfen trotzdem noch kommen. Und es ist so cool zu sehen bei uns, weil der Hauptfokus von der Arche, das Wichtigste bei uns ist diese Beziehungsarbeit, weil nur durch eine Beziehung kann ich bei Menschen was verändern. Das zeigt sich bei unseren Eltern, Jugendlichen, die jetzt schon arbeiten, fertig mit der Ausbildung sind, vielleicht eine eigene Wohnung haben, dass die dann trotzdem noch, die kommen dann nicht wöchentlich, ne, die kommen vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Jahr vorbei, einfach abends, um sich da mal zu uns an den Tresen zu setzen und zu erzählen, hey, krass, ich habe jetzt meinen ersten Flug gebucht, ich fliege jetzt in Urlaub. Oder ein anderer kam auch neulich, das war super lustig, als ich 2010 oder 11 war, mein Praxissemester hier gemacht habe ich mit dem eine Bewerbung geschrieben. Und der wurde genommen bei der Firma. Jetzt stand der, im August stand der hier in der Einrichtung, großer junger Herr. Und ich dachte, hey, krass, den kenne ich doch. Und dann meinte ich, hey, was machst du hier? Und dann meinte er, ja, seine Abteilung in der Firma wurde aufgelöst. Und er hat seitdem keine Bewerbung mehr geschrieben. Und er wusste auch gar nicht so ganz, wie er das jetzt anfangen sollte. Aber er wusste, in der Arche wird ihm immer geholfen. Da ist ihm früher geholfen worden. Deswegen hat er gedacht, er kommt einfach mal vorbei. So, er dachte nicht, dass er noch Mitarbeiterinnen kennt von damals, ne? Aber das war einfach schön zu sehen, dass sie wissen, hey, hier ist ein Partner vor Ort, der ist einfach konstant, da habe ich jemand, der hat immer Zeit für mich, der hat ein offenes Ohr, der nimmt mich ernst mit meinen Herausforderungen und unterstützt mich einfach so gut es geht. Und das ist das Schöne. Oder ich habe auch andere Jugendlichen, die uns dann nach einer Zeit vermissen, weil sie sagen, ja, ich war jetzt von klein auf bei euch, die Arche ist sowieso in Anführungszeichen eine Familie für mich. Und uns halt über die einzelnen Lebensschritte dann weiter informieren oder auch wieder mal einen Rat einholen. Und das, finde ich, ist das Schöne hier an der Arbeit.
Ja, das passt eigentlich gerade eben zu dem Beispiel, was du meintest. Und wegen, ich habe das vor 10 Jahren das letzte Mal gemacht und brauche jetzt irgendwo die Hilfe. Und auch, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf Elternarbeit, also dass ihr eben die Eltern so mit einbezieht. Welche Geschichten, ich meine, man kann es nicht pauschalisieren, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, aber welche Geschichten bringen die Kinder denn ja so mit?
Unsere Kinder und Jugendlichen bringen ganz unterschiedliche Geschichten mit von zu Hause, sei es, dass einfach zu Hause wenig Platz ist, weil sie halt auf sehr beengtem Wohnraum wohnen. Sei es, dass die Eltern nicht zu Hause sind, die Hausaufgaben kontrollieren, dass Sorgen vorhanden sind. Aktuell bringen sie super viele Schulängste mit, wo sie halt Angst haben, dass sie einfach den Anschluss verlieren. Sie haben Sorgen, dass sie nichts wert sind. Sie sind ja eh in Anführungszeichen auf der Hauptschule und was soll aus mir werden? Werd wahrscheinlich eh nie einen Job bekommen. Und da versuchen wir, das halt aufzubrechen und denen halt zu zeigen, hey, es ist wurscht, egal auf welcher Schule du bist, ne, weil du kannst die Entscheidung treffen und du kannst hier kostenlos Nachhilfe in Anspruch nehmen, du kannst deine Hausaufgaben hier machen und versuchen einfach einen besseren Schulabschluss zum Beispiel zu schaffen. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Sorgen, die oder Ängste, die die Kinder einfach und die Jugendlichen mitbringen.
Diese ganzen Sachen, also seien es jetzt die ganze Einrichtung, die jetzt hier ist, also klar, dieses Gebäude, wo wir jetzt ja sind, ist ja riesig. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es so weit hintergeht, als ich davor stand. Und auch die Sachen, die hier drin sind, was die Kinder alles machen können. Wie finanziert ihr euch denn so hauptsächlich?
Genau. Die Arche finanziert sich zu fast 100% aus Spenden. Das heißt, einmal Größe, klar, brauchen wir finanzielle Unterstützerinnen. Sonst könnten wir die Mitarbeiterinnengehälter nicht bezahlen und auch Strom und die ganzen Nebenkosten oder das Mittagessen ist kostenlose. Darüber hinaus nehmen wir aber auch Sachspenden super gern an, sei es Kleidungsstücke von Kindergröße, aber auch für Jugendliche, junge Erwachsene. Wir nehmen auch einzelne Möbelspenden an. Da ist immer ganz gut, wenn man davor kurz anruft und nachfragt, hey, habt ihr gerade Bedarf, weil wir haben nur eine begrenzte Lagerkapazität. Wir nehmen Spielzeug an, Schulmaterial, also im Grunde super viel. Und ansonsten sind wir auch immer sehr, sehr dankbar über ehrenamtliches Engagement. Das heißt, man kann bei uns sich melden und in die Hausaufgabenbetreuung reingehen und uns da unterstützen oder beim Mittagessen, bei der Mittagsessenausgabe. Wir haben auch eine Ehrenamtliche, die hier ein Gymnastikangebot für Kinder macht. Also wir sind da super offen für alle möglichen Vorschläge.
Dann zum Schluss noch eine letzte Frage. Habt ihr, Corona ist natürlich diese klassische Frage, wie ging es euch über Corona so? Habt ihr über Corona auch Kinder und Jugendliche verloren, in Anführungsstrichen? Oder habt ihr es echt fast geschafft, jetzt wo ja vieles wieder geht, hoffentlich auch noch ein bisschen, dass doch viele einfach dabei geblieben sind, weil sie einfach gesagt haben, hey, das ist mir super wichtig und solange es irgendwas gibt, nehme ich da auch irgendwie teil.
Das ist eine super spannende Frage, weil die Befürchtung hatten wir letztes Jahr auch, dass wir Kinder verlieren, als es zum Lockdown kam. Bei uns war es so, dass wir ziemlich schnell in die Lebensmittelverteilung eingestiegen sind und somit jede Familie besucht haben, die ein Kind oder einen Jugendlichen bei uns hatten und so versucht haben, einmal den Kontakt zu halten. Wir haben intensiv Online-Programm angeboten, sei es Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Kinderparty, alles lief online und wir haben jedes Kind, jeden Jugendlichen einmal in der Woche mindestens angerufen und regelmäßig über Social Media versucht, Kontakt zu halten. Wir haben auch ganz lang Walk and Talk angeboten, dass wir mit den Einzelnen quasi Spaziergänge gemacht haben. Das war so der Versuch und klar hat man dann in der Hochphase einige, wir haben ein paar wenige Kinder gehabt, die super schwierig zu erreichen waren. Da muss man halt dann nochmal intensiver nachgehen. Also da ist dann auch der Mitarbeiter mal eine Stunde vor der Haustüre gestanden und hat versucht, Kontakt aufzunehmen. Generell ist es jetzt so, dass ein Großteil der Kinder ist wieder zurückgekommen. Also es hat am Anfang so ein bisschen Energie gebraucht, um die wieder ins Haus reinzubekommen und aus dieser Lethargie raus. Bei den Kindern ging es relativ zügig. Bei unseren Jugendlichen ist die Herausforderung ein bisschen größer gewesen, ne, weil die halt viel zu Hause irgendwie auf dem Sofa verbracht haben oder im Bett und in Anführungszeichen gechillt haben. Und ich meine, jeder kennt es irgendwie, wenn man eine Zeit lang einfach zu wenig macht, da wieder in die Gänge zu kommen und wieder in Interaktion zu treten, da braucht man ist ein großer Kraftakt. Das heißt, gerade bei den Jugendlichen sind wir noch dabei, bei Einzelnen nochmal genauer nachzugehen, weil das für die zu anstrengend ist, quasi ihren Hintern aus der Wohnung raus zu schwingen. Naja, also das ist schon so ein Thema bei den Jugendlichen. Aber ansonsten ist so, dass die Kinder kommen super gern hierher. Die waren auch mega glücklich drüber, dass wir wieder aufmachen durften. Da ist jetzt aktuell sehr, sehr spannend, weil als wir dann wieder aufgemacht haben dieses Jahr auch und in kleinen Kindergruppen gearbeitet haben, mussten wir den Kindern erstmal wieder beibringen, wie interagiere ich in einer Gruppe, ohne dass ich jeden Tag mit einem großen Konflikt nach Hause gehe.
Inzwischen ist es schon 14 Uhr. Im ersten Stock, wo wir sitzen, ist es aber immer noch ziemlich ruhig. Während wir runtergehen, warnt mich Larissa aber schon mal vor, dass es gleich ganz anders aussehen wird als noch vor einer Stunde. Und ja, sie hatte absolut recht. Direkt nachdem sie die Tür zum Erdgeschoss, dem Kinderbereich, aufgesperrt hat, höre ich schon wildes Gekreische und sehe Kinder, die aus allen Richtungen wild durch die Gegend laufen und bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Trotzdem meint Micha, dass das Ganze früher sogar noch ein bisschen anders war.
Genau, ab einer gewissen Zeit mischt sich das hier. In den letzten Jahren immer weniger geworden, dass Jugendliche wirklich dann kommen, weil die meisten haben einfach so arschlang Schule, dass sie, wenn sie Glück haben, es schaffen, zu uns hochzukommen. Genau, durch die ganzen Ganztagsschulen und was nicht alles dazugekommen ist, ist sonst war hier um 2 Uhr die Hütte immer sehr, sehr voll.
Nachdem ich von Larissa gerade eben schon gehört habe, was das Ziel der Arche ist und worum es ihr und ihren MitarbeiterInnen geht und was sie alles anbieten, um die Kinder, die hierher kommen, bestmöglichst zu unterstützen, will ich jetzt aber natürlich unbedingt wissen, warum die Kinder überhaupt hierher kommen. Deshalb frage ich am besten direkt einfach mal nach.
Warum bist du denn hier?
Weil ich nach der Schule Langeweile habe und Arche geil ist.
Seid ihr jeden Tag hier?
Ja, also fast jeden Tag.
Ich bin jeden Tag da.
Ich auch.
Was machst du am liebsten hier?
Ich bin hier am liebsten mit Freundinnen und ich gehe schon, seit ich klein bin, in Aachen.
Warum seid ihr gerne hier?
Weil ich Spaß mache.
Man lernt viel.
Ich will halt nicht zu Hause die ganze Zeit rumsitzen. Es ist langweilig.
Klingt eigentlich alles ziemlich gut und überzeugend, denke ich mir. Irgendwann werde ich dann von einem der Kinder plötzlich gefragt, wo ich denn herkomme. Im ersten Moment irritiert mich die Frage irgendwie ein bisschen und ich denke, sie wollen wissen, von wo aus München. Als ich dann Giesing sage, kommt allerdings ziemlicher Widerspruch. Aus welchem Land wollten sie nämlich eigentlich wissen? Ich antworte einfach nur Deutschland, auch wenn ich immer noch leicht verwirrt bin. Eins der Kinder meint dann ganz erstaunt, hä, ich dachte, du kommst aus Italien. Irgendwann hab dann auch ich verstanden, wie es zu dieser Frage kam. Alle 5 Kinder, die in diesem Moment nämlich vor mir stehen, fangen plötzlich an zu erzählen. Sie kommen aus Italien, Kroatien, Albanien, Serbien, der Türkei. Und spätestens dann merke ich, was die Arche so besonders macht. Alle Kinder haben Familien aus allen möglichen Ländern mit den verschiedensten Nationalitäten, Sprachen und Religionen. Aber das ist egal. Sie spielen hier zusammen Fußball, streiten sich, schauen TikToks. Plötzlich ziehen mich dann mehrere Kinder an einen Tisch. Sie möchten mir was zeigen. Auf dem Tisch liegt nämlich ein großer Ordner mit der Aufschrift Weihnachtskatalog.
Wir malen Karten und dann schreiben wir hin, was wir uns wünschen. Also zum Beispiel über Weihnachten so einen schönen Text.
Ja. Und dann schicken es wir an den Weihnachtsmann.
Habt ihr euch schon was gewünscht für Weihnachten?
Ja.
Eine Powerbank.
LED-Lichter.
Beide?
Ja.
Geil, die man so an die Wand macht? Oder
ja,
so.
Und dann leuchten die.
Mit so Farbänderung?
Ja.
Oder mit einem Knopf oder was?
Die sind 10 Meter lang, stand da.
Es gibt auch AirPods, aber die sind jetzt nicht so alt. Richtige AirPods, sondern andere Kopfhörer. Und es gibt auch ein Zelt.
Playmobil.
Und auch wenn nicht alle zu Hause Weihnachten feiern, Geschenke müssen einfach sein. Micha wird mir später noch erzählen, dass sich einige Jugendliche sogar extra etwas für ihre kleinen Geschwister wünschen. Da zu Hause einfach das Geld fehlt, aber wenigstens die Kleinen etwas bekommen sollen. Inzwischen ist es schon 16 Uhr und nach einer kurzen Obstpause für alle steht die große Freitagsparty an. Heute auf dem Programm 1, 2 oder 3. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch was, was die Kinder nur noch zusätzlich motiviert. Beim ersten Spiel laufen zwar alle Kinder durcheinander und keiner scheint so richtig zu wissen, was eigentlich zu tun ist, aber egal, der Spaß ist trotzdem da. Inzwischen ist es 4:45. Draußen ist es schon dunkel. Als ich vor 5 Stunden hier angekommen bin, hatte ich zwar keinen wirklichen Plan, wie lange ich hier bleiben und was mich hier erwarten würde, aber ich dachte, dass ich vielleicht 2 Stunden hier wäre, mehr nicht. Aber aus diesen 2 Stunden wurden 5 Stunden, ohne dass es sich so angefühlt hat. Aber genau das ist es, denke ich, was die Arche so ausmacht. Man vergisst die Zeit. Während ich das ganze Treiben zwischendurch einfach nur beobachtet habe, ist mir auch immer wieder der besondere Umgang zwischen Kindern und den Mitarbeitenden aufgefallen. Die Kinder haben jemanden, der hinter ihnen steht und ihnen das Gefühl gibt, dass sie etwas wert sind, dass sie etwas schaffen können.
Ich denke da gerade an einen Song, den wir hier mit den Kids zusammen geschrieben haben. Und da gibt es eine Zeile, da steht drin, für Veränderung braucht es Mut. Und diesen Mut, den geben wir den Jugendlichen und den Kindern, aber auch andersrum. Auch wir werden motiviert und mutiger, weil die Kinder uns da auch ganz viel zurückgeben. Und das ist eine fantastische Win-Win-Situation.
Als ich schließlich wieder in der U-Bahn nach Hause sitze, nachdem ich mich erstmal ordentlich in Mosach verlaufen habe, gehen mir ziemlich viele Gedanken durch den Kopf. Einerseits bin ich von den letzten Stunden total reizüberflutet und ich muss nochmal an die Frage denken, wo ich denn herkomme. Irgendwie verrückt. Andererseits bin ich einfach glücklich, weil mir der Tag so viel Spaß gemacht hat und ich vor allem auch sehen konnte, wie viel Spaß die Kinder in der Arche haben. Und ich bewundere Larissa und Micha und alle anderen MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen für ihre Arbeit und den Ort der Geborgenheit, den sie Kindern und Jugendlichen jeden Tag aufs Neue bieten. Und eines ist klar, ich war nicht das letzte Mal bei der Arche. Das war also mein Tag bei der Arche. Und wie gerade schon angeklungen ist, auch im Gespräch mit Larissa Rauter, spielt das Finanzielle in den Familien häufig eine ziemlich große Rolle. Deswegen gibt es zum Beispiel die Schatzkiste oder eben ein kostenloses Mittagessen und eine Obstpause am Nachmittag. In diesem Zusammenhang spielt häufig, aber nicht immer, und das ist an dieser Stelle ganz wichtig zu betonen, das sogenannte Arbeitslosengeld II eine relativ große Rolle, was auch besser unter dem Begriff Hartz IV bekannt ist. Und auch genau darüber, über diese Rolle von, ja, dieses Zusammenspiel eigentlich vielmehr zwischen Kindern und dem Arbeitslosengeld II, habe ich auch nochmal mit Ekin Deligötz von den Grünen gesprochen. Denn Sie und Ihre Fraktion im Bundestag wollen die Rolle von Kindern und Jugendlichen in diesem Hartz-IV-System schon etwas länger ändern. Sie sind Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und Sie und Ihre Fraktion im Bundestag fordern schon seit längerem eine sogenannte Kindergrundsicherung. Dieses Vorhaben war jetzt auch Teil Ihres ganz aktuellen Wahlprogramms zur Bundestagswahl. Was genau hat es denn damit auf sich?
Mit der Kindergrundsicherung gehen wir den materiellen Bereich der Armutsbekämpfung an. Wir finden, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Der Satz klingt so selbstverständlich, ist es im Sozialrecht aber nicht immer gewesen. Es gab ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, der gesagt hat, die Art und Weise, wie wir die materielle Versorgung, das heißt die ALG-II-Leistung für Kinder berechnen, ist so nicht rechtens, weil sie immer auch abgewandt ist wie von den Erwachsenen. Daher kommt der Satz, Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern sie haben eigenständige Bedürfnisse, sie haben eigenständige Bedarfe an vielen Stellen. Damals war der Auftrag, den ALG-II-Satz für Kinder neu zu berechnen. Dieser Auftrag ist immer noch offen. Das heißt, wenn wir über eine Kindergrundsicherung reden, reden wir eigentlich über mehrere Systeme, die ineinander hineingreifen. Das fängt damit an, dass wir den ALG-Satz für Kinder neu berechnen müssen. Was brauchen Kinder zum Leben? Was brauchen Kinder, damit die Grundlagen der materiellen Versorgung überhaupt erstmal gewährleistet sind? In einem zweiten Schritt geht es darum, dass Leistungen, die existieren, auch bei den Kindern ankommen. Ich nenne Ihnen mal da ein Beispiel. Wir haben einen Kindergeldzuschlag für Familien, die durchaus ein eigenes Einkommen haben, mit diesem Einkommen aber nicht die Existenzsicherung der gesamten Familie, das heißt, die der Erwachsenen und der Kinder gewährleisten können. Für die gibt es einen Kindergeldzuschlag. Dieser Kindergeldzuschlag erreicht aber gerade mal 30% der Familien, die überhaupt einen Anspruch drauf haben. Das heißt, nicht alle nehmen diese Leistungen in Anspruch. Das ist der nächste Schritt. Alle, die einen Anspruch auf eine Leistung haben, sollten auch in der Lage sein, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Deshalb müssen wir entbürokratisieren und auch digitalisieren. Am besten, und das ist jetzt der dritte Schritt, Familienleistungen, die existieren, den Familien automatisch zukommen lassen. Das heißt, mit einer sehr einfachen Art und Weise, durch Abgleich übrigens auch der Daten der verschiedenen Systeme dafür sorgen, dass alle Leistungen, die den Familien zustehen, auch bei den Familien ankommen. Perspektivisch geht es darum, dass in unserer Gesellschaft alle Kinder gleich viel wert sind und mit der Kindergrundsicherung ein Teil der materiellen Absicherung der Kinder gewährleistet ist. Das heißt, gerade in den unteren Einkommensgruppen, aber auch in den mittleren Einkommensgruppen wollen wir Eltern entlasten für diese Leistung, die sie erbringen, nämlich Kinder zu erziehen und für Kinder da zu sein und dafür zu sorgen, dass sie eben auch kalten Jahreszeit warme Stiefel haben. Ganz einfach.
Ein Eckpunkt dieser geforderten Grundsicherung ist unter anderem, dass sie Eltern, die eben Sozialleistungen beziehen, nicht als Einkommen angerechnet wird. Und genau das fordern sie auch für Einkommen eines Jugendlichen, zum Beispiel aus einem Ferienjob. Wie genau war das denn bisher geregelt?
Also wir reden da jetzt über das ALG-2-System. Familien, die Sozialleistungen bekommen, überall geht's, also über die Sozialgesetzbücher. Dort gibt es eine Zuverdienstgrenze, die gilt für alle, die da drin sind, für Erwachsene, genauso für Kinder und Jugendliche. Wir reden jetzt über Jugendliche, nicht über Kinder. Sie wissen ja, wir wollen nicht, dass Kindergartenkinder jetzt anfangen, Geld zu verdienen, um Gottes Willen. Aber es gibt ja durchaus junge Menschen, 14, 15, 16, die nebenher einen kleinen Job machen, dem Nachbarn beim Hunde ausführen helfen, Rasenmähen etc. pp. Wenn die mehr verdienen als 100 Euro, wird ihnen das als Zusatzeinkommen gegengerechnet. Das heißt, das wird dann von ALG 2 abgezogen. Das heißt, sie haben einen Sommerjob, verdienen womöglich 400 Euro. Und dann kommt das Sozialamt und sagt, schön für dich, 100 Euro darfst du behalten. Der Rest wird leider von dem ALG 2-Satz abgezogen. Das heißt, ein Nullsummenspiel. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte, weil wir damit Kindern und, also Jugendlichen, nicht Kindern, Jugendlichen beibringen, deine Leistung rentiert sich eigentlich gar nicht. Du brauchst dich gar nicht anzustrengen. Ganz im Gegenteil, also dieses Taschengeld verdienen in der Höhe des Taschengeldes soll ja auch Jugendliche mündig machen, mit dem Geld umzugehen, zu lernen, zu planen, zu kalkulieren und zu sehen, dass sich Leistung durchaus rentiert. Und auch eine gewisse Belohnung dahinter steckt. Dieser pädagogische Bereich wird damit komplett unterminiert. Und es ist auch einfach nicht fair. Es ist nicht fair. Nicht nur subjektiv empfunden nicht fair, sondern auch wirklich objektiv irgendwie nicht fair, meines Erachtens. Deshalb brauchen wir hier einen Systemwechsel. Und deshalb müssen wir aber anfangen, neu zu denken. Kinder gehören nicht in ALG 2. Sie sind nicht vermittlungsfähige Arbeitskräfte, die lieber mal einen Vollzeitjob annehmen sollen. Ihr erster Auftrag ist zu lernen, eine Chance zu bekommen, sich zu entwickeln.
Ekineli Götz stellt also eine ganz klare Forderung an die Politik, dass sich unbedingt etwas ändern muss, dass es so, wie es jetzt die letzten 15 Jahre knapp war, nicht weitergehen kann. Das Interview mit Ekineli Götz habe ich am 19.11. geführt und am 30.11. war Redaktionsschluss. In dieser Zwischenzeit hat sich tatsächlich schon einiges geändert. Die neue Ampelkoalition hat nämlich ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und darin ist tatsächlich auch die Rede von einem sogenannten Bürgergeld und einer Kindergrundsicherung. Ich habe dafür auch nochmal mit einer weiteren Bundestagsabgeordneten gesprochen, und zwar mit Dagmar Schmidt. Sie war und ist ebenso wie Ekineli Götz auch jetzt wieder Bundestagsabgeordnete im Bundestag, allerdings nicht für die Grünen, sondern für die SPD und war in der letzten Legislaturperiode stellvertretende Sprecherin im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und sie hat mir nochmal erklärt, was genau sich die drei Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag unter diesem Bürgergeld und der Kindergrundsicherung vorstellen. Guten Morgen, Frau Schmidt. Auch erstmal Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Die neue Ampelkoalition hat letzte Woche ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und darin möchte sie Hartz IV quasi auf Wiedersehen sagen und das abschaffen und stattdessen ein sogenanntes Bürgergeld einführen. Was sind denn, zumindest jetzt laut Plan, die konkreten Unterschiede im Vergleich zu Hartz IV?
Also erstens wird die Lebensleistung berücksichtigt. Das heißt, wer gearbeitet hat, Vermögen hat, eine Wohnung sich geleistet hat, der muss das nicht sofort alles angeben und kriegt das nicht sofort angerechnet, sondern hat 2 Jahre Zeit, in Ruhe wieder nach einer Arbeit zu suchen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Vermögen oder seine Wohnung sozusagen berücksichtigt werden und angerechnet werden und der dann unter Druck gerät. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, der ganze Umgang soll sehr viel respektvoller werden und sich sehr viel mehr an den Interessen und Möglichkeiten des Arbeitslosen selber orientieren. Also an dem, was seine eigenen Stärken sind, an dem, was er sich selber für sich vorstellt. Und wir haben den Instrumentenkasten und die Möglichkeiten an Unterstützung erweitert, also von Nachholen einer Ausbildung bis hin zur Grundqualifikation. Es gibt viele Menschen, die arbeiten jahrelang im Niedriglohnsektor und sind aber Analphabeten, ne? Und solche Fragen, dass man das alles in Angriff nehmen kann und auch, dass man das mit Unterstützung macht. Also wir haben das Coaching, was wir bisher im sozialen Arbeitsmarkt hatten, ausgeweitet, sodass das für alle möglich und offen ist, die eine solche Unterstützung brauchen. Und damit das nachhaltig wird und nicht mehr diesen Drehtüreffekt gibt, sprich, ich gehe mal schnell in einen schlechten Job und nach einem halben Jahr habe ich ihn wieder verloren und dann stehe ich wieder vor der Tür, haben wir den sogenannten Vermittlungsvorrang abgeschafft. Das heißt, es geht nicht mehr darum, als erstes die Menschen irgendwie in Arbeit zu bekommen, sondern es geht vor allem darum, zu gucken, wie ist das Ganze denn nachhaltig? Welchen Weg muss ich denn gehen, damit hinterher die Arbeitslosen auch lange wieder in Arbeit sind und am besten dann für immer auch ihr Einkommen selber bestreiten können.
Außerdem ist, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, neben diesem Bürgergeld im Koalitionsvertrag auch von einer sogenannten Kindergrundsicherung die Rede. Und im Koalitionsvertrag steht das wie folgt. Zitat: Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Mit dem Garantiebetrag legen wir in dieser Legislaturperiode die Grundlage für unser perspektivisches Ziel, künftig allein durch den Garantiebetrag den verfassungsrechtlichen Vorgaben nach Freistellung des kindlichen Existenzminimums bei der Besteuerung des Elterneinkommens zu entsprechen. Es soll künftig, also eben unabhängig vom Arbeitslosengeld II, einen fixen Garantiebetrag für Kinder und Jugendliche bekommen, den die Eltern logischerweise bekommen, solange die Kinder minderjährig sind. Und je nachdem, wie dann nochmal die persönliche Situation zu Hause ist, soll es nochmal einen Betrag obendrauf geben, der eben je nach Situation flexibel angepasst werden kann. Und auch dazu habe ich nochmal eine Frage an Dagmar Schmidt. Die Pläne rund um Kindergrundsicherung und Bürgergeld stehen jetzt im Koalitionsvertrag und das ist ja immerhin schon mal ein Schritt in Richtung wirkliche Umsetzung. Trotzdem sind sie natürlich so noch nicht gesetzt und ich denke mir, das ist wahrscheinlich relativ schwer zu sagen, aber können Sie trotzdem irgendwie abschätzen, wie lange es jetzt ungefähr dauern wird, bis diese Dinge tatsächlich in Gesetzesbüchern verankert sein werden?
Also das ist eine schwierige Frage, weil wir ja im Moment in einer Zeit leben, wo es insgesamt sehr viel zu tun gibt. Das Erste, was wir machen, ist wie gesagt ein Aufschlag, damit erstmal sozusagen die gröbsten Probleme aufgefangen werden. Wir haben uns mit der Kindergrundsicherung was Großes vorgenommen. Und zwar wollen wir, dass die Leistung automatisch ausgezahlt wird. Und das ist nicht einfach. Wir haben das erste Mal mit der Grundrente gemacht. Und da sind es im Prinzip nur die Rente und das Finanzamt, die Rentenversicherung und das Finanzamt, die miteinander kommunizieren müssen. Bei der Kindergrundsicherung sind es noch sehr viel mehr Leistungen, die zusammengefasst werden müssen und geguckt werden muss, wie das organisiert und dann automatisch ausgezahlt wird. Deswegen würde ich Ihnen jetzt nicht versprechen, dass wir das in einem halben Jahr gemacht haben. Wir haben allerdings das zu einem schon auch Schwerpunkt gemacht, die SPD im Wahlkampf, zu einem Thema, das uns besonders wichtig ist, das auch dem zukünftigen Kanzler besonders wichtig ist. Und insofern hoffe ich, dass dann da auch genug Druck dahinter ist, dass das schnellstmöglich umgesetzt wird. Aber die Dinge passieren ja nicht mit Fingerschnippen, sondern das ist eine große Reform, die eben entsprechend dann auch einen Vorlauf und dann auch einen Nachlauf braucht. Aber Ziel ist es eben, dass man keinen Antrag mehr stellen muss, dass man nicht sein ganzes Zeug zusammensuchen muss und die ganzen Zettel, um irgendeine Leistung zu bekommen, sondern dass man sie einfach bekommt, weil sie einem zusteht. Und ich würde jetzt keine Zahl nennen, aber wir werden uns beeilen.
Fakt ist, diese Dinge werden kommen und das ist auch gut so, denn auch das haben mir beide Politikerinnen auch so bestätigt, so wie das ganze System jetzt war, wie Kinder und Jugendliche in diesem ganzen Hartz-IV- und Arbeitslosengeld-II-System behandelt wurden, das ist einfach nicht fair gewesen, denn auch sie können nichts für die Situation ihrer Eltern und dementsprechend dürfen auch sie mit Sanktionen in gewisser Weise in Form von solchen Abzügen auf das selbstverdiente Geld nicht bestraft werden. Und bis dahin, aber natürlich auch danach, bleiben solche Projekte wie die Arche wichtiger denn je. Und das war sie auch schon, meine mal etwas andere M94.5-to-go-Folge zum Thema Kinderarmut in Deutschland. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Ekin Dili-Götz und Dagmar Schmidt für ihre Zeit und natürlich noch ein viel größeres Dankeschön an das ganze Team der Arche in München-Moosach, allen voran Larissa Rauter für das ganze Organisieren und auch für eure Offenheit, dass ich einen ganzen Tag dabei sein durfte. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören und das Interesse an diesem Thema, an diesem mir persönlich
sehr wichtigen Thema. Und ja, in diesem Sinne, bis ganz bald.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.